Gott möchte heute Morgen wirken. Und Gott möchte zu jedem Einzelnen sprechen. Sei das jetzt durch diese Bibelstelle, sei das durch irgendwas, was ich jetzt heute Morgen sage. Aber sei dir gewiss, dass Gott heute Morgen auf jeden Fall zu dir reden will. Egal in welcher Form. Und wir machen heute, das ist ein bisschen unüblich, normalerweise habe ich nicht so eine lange Bibelstelle, aber ihr habt ja alle Bibeln vor euch. Ich werde sie auch hier anstrahlen bei der PowerPoint. Das heißt, ihr könnt alle mitlesen. Ich wollte einfach den Zusammenhang nicht verlieren, deswegen lesen wir so eine große Bibelstelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne mit aufschlagen. Es steht in Römer 8, Verse 14 bis 30. Und ich habe extra auch die neue Genfer Übersetzung. Ich habe extra die neue Genfer Übersetzung genommen. Und wem es, wie gesagt, hier oben zu klein ist, der liest an seinem Platz einfach in seiner Bibel mit. Alle, die sich von Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie mussten sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Kinder oder als Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in dieser Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Lasst uns zu Anfang beten und dieses Wort in unsere Herzen sinken lassen. Danke Gott, dass du uns dieses Wort geschenkt hast. Danke, dass wir durch die Bibel in deinem Wort forschen und lehren und ja, Weisheit finden können, Herr. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt heute Morgen zu jedem Einzelnen sprichst. Lass uns wirklich nach dir ausrichten. Lass uns nicht auf unsere menschlichen Fehler und Schwächen ausrichten, sondern lass uns darauf ausrichten, was du uns verheißen hast, Herr. Und ich danke dir einfach dafür, was du uns gibst, Herr. Segne du die Predigt, segne du jeden Einzelnen hier. Halleluja. Amen. Ja, meine Predigt heißt Erbschaft mit Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal was geerbt hat. Vielleicht denkt der ein oder andere als erstes, wenn er an das Wort, das ist der erste Punkt, an das Wort Erbe, denkt vielleicht der ein oder andere erstmal an vielleicht Kleidung. Ich weiß nicht, wer ältere Geschwister hat. Ich habe zum Glück nur eine jüngere Schwester. Ich durfte Kleidung vererben. Mir wurde nichts vererbt. Und ich fand es immer super, weil ich immer neue Kleidung bekommen habe. Meine Schwester fand es nicht so toll. Die hat immer meine alte bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man da irgendwie so ein Loch drin hatte oder irgendwie nicht so gut mit der Kleidung umgesprungen ist, dann gab es einen Flicken drauf oder irgendein schönes Mini-Muster und dann musste die kleine Schwester trotzdem tragen. Und weil ich das ja gewusst habe, dass das ja nicht so schlimm ist, habe ich dann halt meine Kleidung nicht so gut behandelt. Und vielleicht denkst du da dran jetzt, wenn du das Wort Erbe hörst. Vielleicht denkst du aber auch ans Aussehen. Du hast viele Eigenschaften deines Aussehens von deinen Eltern geerbt. Vielleicht bei mir ist es so, dass meine Nase habe ich eher von meinem Vater geerbt, meine Lippen und meine Augen von meiner Mutter, meine Ohren von meinem Vater, meine Backen diese dicken Backen, die kommen aus der Familie meiner Mutter. Die haben alle dicke Backen, selbst wenn sie so schlank sind. Ja, ob du jetzt das gut findest oder weniger gut findest, ob du jetzt überlegst irgendwie, nee, das passt mir nicht, was ich geerbt habe. Ich glaube, ich muss mich einer Schönheitsoperation unterziehen, wie es ja die Welt irgendwie vorgeben will. Das ist jetzt mal so dahingestellt. Aber vielleicht denkst du daran. Vielleicht denkst du auch an Charaktereigenschaften, die du geerbt bekommen hast. Vielleicht kennst du den Ausspruch so, ich will nie wie meine Mutter werden. Ja, und dann, wenn man später, oder wie mein Vater werden, und wenn man später so ins Leben guckt und dann so, der Petrus sagt manchmal zu mir, Irena, du bist wie deine Mutter. Und ich, natürlich meint er das nicht im guten Zusammenhang. Es gibt natürlich auch gute Sachen, die ich von meiner Mutter vererbt bekomme. Aber es ist schon so, dass wir Charaktereigenschaften annehmen, die uns von den Eltern irgendwie vererbt werden. Vielleicht aber auch Fähigkeiten und Dinge, die uns begeistern, kommen vielleicht auch von deinem Umfeld, von deiner Familie, von deinen Freunden. Ich lese für mein Leben gerne und wenn ich so in meine Familie gucke, dann sehe ich halt sofort, mein Vater, der hat Bücher geliebt. Er hat bergeweise Bücher gehabt. Meine Mutter hat die jetzt erst vor kurzem alle aussortiert und entsorgt. Mein Vater ist schon länger gestorben und jetzt hat sie eine Renovierung gemacht, mal im Haus. Und da habe ich erst mal gesehen, was für ein Stapel Bücher das ist. Und der Petrus kann bestätigen, bei uns zu Hause stapeln sich die Bücher auch. Wir haben gestern neue Bücherregale gekauft. Die werden dann aufgebaut die Woche und dann passt wieder alles rein. Aber so sind Sachen, die wir Gewohnheiten und Charaktereigenschaften, die wir vielleicht von der Familie, von Freunden, von unserem Umfeld erben. Oder vielleicht ganz klassisch, denkst du vielleicht daran, Erbe ist für mich Geld, Häuser, Besitztümer, Reichtümer. Also alles, ob das jetzt ein Reichtum ist, der jetzt irgendwie die Silberkette, die eigentlich nichts mehr wert ist, aber es ist ein Reichtum, den man gar nicht mit Zahlen bemessen kann, weil man sagt, die ist schon seit Jahren in unserer Familie. Oder ob das jetzt wirklich tatsächlich irgendwie Reichtum ist, das sich in Geld messen lässt. Und wir haben jetzt in diesem Text, der war sehr lang, deswegen werde ich nochmal so einzelne Bibelstellen nochmal so rausholen. Wir haben gelesen, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir seine Kinder sind, werden wir zu Erben Gottes und Miterben Christi. Und jetzt möchte ich, dass wir uns mal ein bisschen bewusst machen, was das bedeutet. Was bedeutet, was gibt es denn in Gottes Reich, bei Gott, bei Jesus zu erben, was vielleicht wertvoll ist? Ich glaube nicht, dass Gott dir irgendwelche alten Klamotten vererbt oder so Reichtümer, dass du jetzt, weil du Christ bist, jetzt wirst du auf jeden Fall reich werden. Du wirst das beste Haus haben, du wirst, so viel Geld auf dem Konto haben, du brauchst gar nicht nachzählen, ja, kannst leben, wie du willst. Das glaube ich nicht. Und wenn du das glaubst, dann darfst du das jetzt überdenken, weil es ist nicht so. Du als Christ wirst das nicht erben. Vielleicht von jemand anderem, aber nicht von Gott. Genau. Und zwar Gott lässt uns an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das ist ein Erbe, das wir von Gott bekommen. Macht euch mal bewusst, was das bedeutet. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wunder tun kann, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Also wir sprechen von dem Gott, nicht von dem Gott, der irgendwie hier mal ein Wehwehchen heilt oder so, sondern das sind gewaltige Sachen, also wenn wir das so vergleichen mit unseren menschlichen Maßstäben. Dieser Gott, der will dich nicht als ein Diener oder nicht als ein Sklave. Nein, er will, dass du sein Kind bist. Das heißt, er lässt dich an seiner Herrlichkeit, an dem, was er alles in Fülle hat, in dem, was er geschaffen hat, in alles, was in seinem Wesen existiert, da könnte man jetzt ausholen und eine eigene Predigt darüber schreiben und eigene Sachen nochmal darüber erzählen, die Eigenschaften Gottes, die Fülle Gottes, die er hat. Aber das findest du auch im Wort Gottes. Wenn du das nachliest, dann findest du da fast an jeder Stelle findest du die Fülle, die von Gott ausgeht. Und wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann erhalten wir seinen Geist und werden Gottes Erben und Miterben Jesus Christus und bekommen diese Herrlichkeit. Und das hängt natürlich mit einer Verantwortung zusammen. Ich spreche ja mit Erbschaft, mit Verantwortung. Es ist nicht so, dass du ein Erbe bekommst und dann war's das und dann kannst du gucken, was du daraus machst, sondern wir sprechen wirklich davon, dass du ein Erbe bekommst, das auch Verantwortung mit sich bringt. Und Gott möchte viel Gutes für uns tun. Er lässt uns an seiner Herrlichkeit teilhaben und er möchte, dass du dich von ihm formen lässt. Tatsächlich. Er liebt uns, er ist für uns, der Alex hat es vorhin gesagt, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. So, das heißt, du warst nicht perfekt, du hast deine großen und kleinen Macken gehabt. Ich weiß nicht, ob du jetzt der Megasünder warst oder der ich sündige in kleinen Dingen. Weiß nicht, wie man das so in menschlichen Maßstäben messen kann. Aber für Gott waren wir alle Sünder. Weil für Gott nicht bedeutet, so wie die Welt jetzt dieses Wort neu definiert hat, Sünde heißt nicht dieses, ich habe gesündigt, ich habe Schokolade gegessen oder so. Das ist für Gott keine, das hat nichts mit Sünde zu tun, mit dem, was wir verstehen. Sünde bedeutet, etwas gegen den Willen Gottes zu tun, sich von Gott abzuwenden, getrennt von Gott zu leben. Das ist Sünde. Und ich finde es immer so schlimm, wenn Leute dann sagen, ja, ich habe doch nichts Böses getan, ich bin doch nicht so ein Sünder, weil die einfach das gleichsetzen mit diesem Wort, irgendwie was Schlechtes für seinen Körper tun, was Schlechtes für einen anderen Mitmenschen tun und irgendwie, weiß ich nicht, schlechte Gedanken vielleicht haben, aber mit schlecht ist gemeint irgendwie, dass ich jemanden verschlage oder ja, den bespucke oder anschreie oder beleidige. Und bei Gott ist es aber allein schon Sünde, selbst wenn du in menschlichen Maßstäben in Anführungsstrichen, perfektes Leben lebst, ist es trotzdem Sünde, weil du nicht mit Gott lebst. Das heißt, du kannst Gott gar nicht gerecht werden. Und das Einzige, wie wir wirklich da umkehren können und diese Sünde, wie diese Sünde sich in Herrlichkeit verwandeln kann, ist das Einzige, das ist Jesus Christus. Und das haben wir ja heute bezeugt mit dem Abendmahl. Er ist für uns gestorben und nur durch ihn führt der Weg ins Paradies, in die Herrlichkeit Gottes. Und Gott möchte nicht, dass irgendwie, das haben wir bestimmt auch schon häufiger in Predigten gehört, oder vielleicht hast du schon eine Bibelstelle gelesen darüber. Du sollst ein lebendiges Zeugnis Gottes auf dieser Welt sein. Das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe hier auf der Welt ist es, dass Menschen, wenn sie dich anschauen, wenn sie mit dir sprechen, wenn sie mit dir zu tun haben, wenn sie von dir hören, dass diese Menschen Jesus in dir sehen, Gott in dir sehen. Und das ist vielleicht so leicht gesagt, ja, aber jetzt leb mal ein Leben in dieser Gesellschaft, vielleicht auch, also ich bin wirklich der Meinung, dass auch damals, als die Bibel geschrieben wurde, zu diesem Zeitpunkt, es genauso schwierig war. Und ich glaube, dass es auch in der Zukunft schwierig sein wird. Die Herausforderung ist immer die gleiche. Lebe in dieser Welt und jetzt versuch das mal als, in Anführungsstrichen, perfekt vor Gott. Das schafft keiner. Das kannst du nicht. Du wirst mal sauer. Das fand ich sowieso, das ist der beste Spruch von meiner Mutter. Die ist ja nicht gläubig und die sagt dann immer, Irena, Also wenn die sehen könnten, wie du dich hier verhältst, da wo ich noch zu Hause gewohnt habe, also da sehe ich nichts. Du sagst doch immer, du bist gläubig, warum machst du dann das und das und das und das? Und dann zählt mir meine ganzen Verfehlungen auf. Und sie hat nicht Unrecht. Diese Verfehlungen sind da. Aber, und das ist so genial, ich hatte eine Religionslehrerin in der Ausbildung damals und die hat gesagt, Kirche ist nicht für perfekte Menschen, Kirche ist für Menschen, die erkannt haben, dass sie Fehler haben und zu dem perfekten Gott kommen. Das heißt, nur weil du Christ bist, heißt es nicht, dass du perfekt bist. Aber es muss eine Umkehr sichtbar sein in deinem Leben. Das heißt, wenn du mal wütend bist und vielleicht beim Autofahren jemanden anschnauzt, ey, dann bitte doch um Verzeihung. Kehr doch um und sag, ey, ich habe gerade gemerkt, das ist nicht gutes Verhalten von mir. Oder wenn du merkst, du hast Probleme mit irgendwelchen Wutausbrüchen oder mit irgendwelchen Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel, dass du dich selbst ständig kaputt machst, ja, sei es jetzt mit schlechten Gedanken, sei es jetzt mit schlechten Angewohnheiten, dann kehr um zu Gott und bete dafür. Dafür sind wir Christen, dafür haben wir Gott. Nicht, damit wir perfekt sind, sondern weil Gott perfekt ist. Und du sollst ihm immer ähnlicher werden, nicht dieser Welt. Diese Welt, ich sag ja, wir haben viele Sachen geerbt. Ich habe im Moment merke ich, wie Gott so an mir arbeitet. Das ist so eine Zeit im Moment, wo Gott wirklich an meinem Charakter arbeitet. Ich merke, dass ich viele Einstellungen, viele Gedankengänge, die mir gar nicht so bewusst waren, von der Welt einfach übernommen habe. Dass ich irgendwie im tiefsten Innern, also im Kopf weiß ich, dass es nicht so ist, weil ich lese ja die Bibel, aber im tiefsten Innern irgendwie, manchmal kommt man an so einen Punkt, wo man irgendwie meint, warte mal, irgendwie stimmt da was nicht. Und damit meine ich zum Beispiel, jeder von euch weiß vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber dann weißt du es jetzt. Jeder Mensch ist von Grund auf schlecht. Es ist so. Das sagt dir die Bibel, das ist Gottes Wort und Gott lügt dich nicht an. Es ist so. Wir sind von Grund auf schlecht. In uns ist nichts Gutes. Und es ist eine Wahrheit, die wir erkennen müssen. Es reicht nicht, dass man das im Kopf begreift. Weil wenn du dann nämlich in die Welt hinausgehst und manchmal kommst du in Situationen, ach, der hat es bestimmt nicht böse gemeint. Ach, der ist doch so gut und der ist so lieb. Und ich weiß, wir wollen immer das Beste von den Menschen annehmen. Und es ist auch keine Sünde, wenn du das Beste im Menschen sehen möchtest. Ja? Aber es ist Sünde, wenn du denkst, dass das Beste im Menschen alleine ausreicht, dass das genug ist. Weil jeder Mensch ist schlecht. Ja? Und ob wir das aus Vorsatz oder aus unserer inneren Natur heraus tun, wir können nichts, ohne Gott können wir nichts Gutes schaffen. Und manchmal ist diese Überzeugung in uns, in unseren Köpfen so tief verankert, ja, dass wir das gar nicht abstellen können. Wie zum Beispiel, wie du mir, so ich dir. Hey, die Bibel spricht von was ganz anderem. Die Bibel, wenn du dir die anguckst, die spricht nicht davon, dass du dich rächen sollst und wie du mir, so ich dir und Gott wird den schon bestrafen und so in der Art. Nein, Gott sagt, du sollst ihm verzeihen, dass es Gottes Sache ist, ob er ihn bestraft überhaupt und wenn überhaupt wie. Ja, es ist nicht dein Kram. Und manchmal, ich weiß, vielleicht stimmt mir jetzt jeder zu, ja, Rache ist schlecht, aber manchmal, wenn du im Streit dich befindest, und dann sagt dir dein Ehepartner irgendwas, wirft dir irgendwas an den Kopf, wo dich trifft. Und dein Ehepartner kann dich treffen. Also alle, die verheiratet sind, die wissen das. Der kann dich wirklich treffen. Und was machst du? Zack, zurückgesagt. So. Und natürlich weißt du im Kopf, wie du mir, ich dir gilt nicht bei Gott. Aber wir sind halt nicht perfekt. Ja, und dann kommt so ein Ausdruck schneller mal über die Lippen, wie wir überhaupt nachdenken können. Und diese ganzen Dinge, die wir von der Welt geerbt haben, müssen wir anfangen loszulassen. Wir müssen uns die bewusst machen und daran arbeiten. Und da merke ich gerade, dass Gott wirklich an mir arbeitet. Und wir müssen anfangen, diese Dinge loszulassen. Weil natürlich in dem Moment, wo du vielleicht was Böses zurücksagen willst, vielleicht denkst du dir, das wird mich erleichtern, aber das stimmt nicht. Weil wenn du den Menschen, den du am meisten liebst, verletzt, dann verletzt du dich ja auch selber damit. Und deswegen will Gott uns gar nichts Böses, wenn er uns verändern will. Sondern Gott möchte uns verändern, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Dass wir diese Perfektion, die wir bei Gott spüren, sehen, wahrnehmen können, die wir in der Bibel lesen können, dass diese Perfektion uns trifft, uns verändert, uns ihm ähnlicher macht. Und wir haben ja gelesen, es ist einfach so, dass wir dazu geschaffen sind, ihm ähnlicher zu werden. Und ich habe persönliches Zeugnis, also persönlich, was mich jetzt anbetrifft. Ich habe jetzt vor knapp einem Monat angefangen, meine stille Zeit mit Gott auf den Morgen, auf die Morgenstunden zu legen. Ein paar von der Band wissen das schon, weil ich so begeistert bin davon, was Gott in dieser Zeit gewirkt hat. Das bedeutet nicht, dass wenn du jetzt deine stille Zeit nicht am Morgen hast, dass du ein schlechter Christ bist oder dass du das jetzt unbedingt machen musst. Das gilt, was für mich gilt, gilt nicht für dich. Und bei Gott gibt es schon lange kein Muss. Ja? Du bist frei. Du bist freigesetzt. Das heißt, Gott wird dich nicht weniger lieben, nur weil du deine stille Zeit nicht jeden Tag einhältst. Ja? Also mach dir das bewusst, wenn ich das jetzt erzähle. Aber bei mir war das so, ich habe gemerkt, dass wenn ich meine stille Zeit am Tag verteilt mache, dann manchmal hat man so viele Sachen zu tun, dann packt man das irgendwie so schnell rein. Oder man sagt, ach komm, jetzt bringt es ja doch sowieso nichts mehr. Oder man macht es vorm Schlafengehen, schläft und am nächsten Morgen weiß ich nicht mehr viel davon, was ich gemacht habe. Den ganzen Tag ohne Gott, also in Anführungsstrichen, also nicht nach dem Willen Gottes gelebt und dann am Abend nochmal schnell was nachgeholt. Und das war einfach so mein Punkt, wo ich gesagt habe, das geht so nicht weiter. Ich habe diese, und ich glaube, dass das wirklich der Heilige Geist ist, der das wirkt. Deswegen setze ich da nicht unter Druck. Ich hatte so eine tiefe Sehnsucht danach, Gott näher zu kommen. Ich hatte so eine tiefe Sehnsucht danach, ihn in meinen Alltag mitzunehmen und ihn zu verherrlichen. Und diese tiefe Sehnsucht, die ist gestiegen und gestiegen. Und es war sowieso, wenn ihr so kennt, so den Wasserstand, wenn der Wasserstand irgendwo ansteckt und du stehst da drin und der Wasserstand steigt an, bis es dir irgendwann bis zum Hals ist und dann drüber hinaus. Und so war das bei mir. Und irgendwann ist es so übergeschwappt, dass ich gesagt habe, jetzt fange ich damit an. Und dann habe ich angefangen, meine stille Zeit auf morgens zu legen. Und das ist so genial. Das ist so genial. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Aber wie gesagt, es ist kein Muss. Also fühle ich nicht gezwungen, weil es gibt es bei Gott nicht. Und es ist so genial. Ich habe Gott in der ersten Woche, jetzt ungelogen, er hat jeden Tag zu mir gesprochen. Ich habe ihn jeden Tag erlebt. Es gab jeden Tag irgendwas, wo er mich verändert hat. Und das war so krass. Ich habe den Petrus genervt. Der hat irgendwann gesagt, Irena, sei mir nicht böse, aber ich bin nach der Arbeit müde. Lass mich bitte in Ruhe. Und ich konnte einfach nicht. Das mein ganzes Wesen, ich hab übergeschwappt vor Freude für Gott. Und es ist immer noch so. Also es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es ist immer noch so. Und das ist auch, glaube ich, der Grund dafür. Ich habe meine Oma jetzt die ganze Zeit gepflegt und mir ging es wirklich, also ihr ging es wirklich nicht gut. Von Tag zu Tag schlechter. Und man hat wirklich gesehen, und dadurch, dass ich Altenpflegerin bin, habe ich schon viele Menschen sterben sehen. Und ich weiß, wie das aussieht, wenn man stirbt. Und der Tod hat schöne Seiten, aber auch schlechte Seiten. Und ich glaube, dass Gott mir diese Kraft gegeben hat, weil ich an ihm festgehalten habe, weil ich so auf seine Liebe aus war und so voll war mit seiner Liebe. Und auch als meine Oma gestorben ist, ich merke einfach diesen Frieden und diese Freude in meinem Herzen. Nicht, weil sie tot ist jetzt, die Freude, sondern weil Gott einfach Gott ist, weil er uns liebt, weil er da ist, weil er ein herrlicher und genialer Herr ist, der uns als seine Kinder zu sich ruft. Ja, als zweiten Punkt jetzt haben wir uns bewusst gemacht, es ist ein gewaltiges Erbe, was Gott uns geben will. Jetzt ist es aber auch so, dass ich weiß nicht, ob du dir dafür bewusst bist. Erbe bedeutet nicht, dass du das automatisch bekommst. Du musst es auch annehmen. So, also jetzt in der Bibel so, aber das kann man auch gut vergleichen mit Deutschland, weil es ist auch so, du kannst ein Erbe ausschlagen. Du kannst sagen, ich möchte es nicht. Ich will nichts damit zu tun haben und dann kriegst du es auch nicht. Und das musst du dir bewusst machen. Du bist Sohn oder Tochter, weil du das Erbe entweder schon angenommen hast oder wenn du es noch nicht bist, erst wenn du es annimmst. Nicht automatisch, weil es einfach da ist. Du musst sagen, ja, ich möchte es. Es ist ein Geschenk und möchtest du es oder möchtest du es nicht? Und das dürfen wir uns bewusst machen. Und wenn wir das annehmen, wir haben das gelesen, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo ich meine Bibelstelle aufgeschrieben habe. Wir haben das gelesen in diesen Bibelversen, dass Gott dir die Anteile an seiner Herrlichkeit gibt und alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Das heißt, erst wenn wir das annehmen, erst wenn wir diesen Heiligen Geist in uns haben, sind wir Söhne und Töchter. Nicht automatisch, wie die häufig das so in der katholischen Kirche wird, ja häufig dann jetzt beide, wenn Menschen versterben, kommen ja immer diese Predigten und dann sagen sie, ah ja, wir haben ja eine Hoffnung im Himmel und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, erst dann, wenn du es annimmst. Und ich finde es so genial, weil ich habe dem Petrus jetzt eine Elberfelder geschenkt, Studienbibel, und die ist so gut. Oh, ich liebe diese Bibel. Ich habe sie ihm geschenkt, weil er Freude dran haben soll, aber ich habe so viel Freude selber dran. Gleich beiden. Und ey, ich empfehle euch wirklich, kauft euch diese Bibel, wenn ihr wo mehr ins Wort Gottes eintauchen wollt und forschen wollt, weil diese Elberfelder Studienbibel, die hat hinten diese Worterklärung, also das heißt diese Original, was bedeutet das Wort in Altgriechisch oder in Hebräischen, sodass man das wirklich da in die Tiefe eintauchen kann. Kostet auch nur 50 Euro, also von daher, wir haben ja bald Weihnachten, da kann man Sachen verschenken. Nee, ich habe mir schon eine ausgesucht für Weihnachten. Ich habe mir schon eine für Weihnachten ausgesucht, die ich haben will. Wir brauchen ja nicht die zwei gleiche Bibeln. Und in der Elberfelder steht drin, wir haben einen Geist der Sohnschaft erhalten und keinen Geist der Knechtschaft. Und ich finde, es drückt es so aus, wir haben keinen Geist, der uns unterwirft und irgendwie, ey, da kannst du in jede andere Religion gehen. Und in jeder anderen Religion findest du, ob es jetzt im Hinduismus, Buddhismus, bei den Moslems ist, egal wo du hingehst, du findest einen Gott, der möchte, dass wir ihm gute Sachen tun und dass wir für ihn da sind und ihm alles bringen und Opfer bringen und wir diejenigen sind, die irgendwie immer was tun, damit dieser Gott befriedigt wird. Und das sind Knechte, das sind Diener. Das sind die Götter, von denen die da sprechen. Ey, ein Moslem hat nicht den gleichen Gott wie ich. Auf keinen Fall. Bei den Moslems, der Gott, das ist ein Gott der Knechtschaft. Der gibt dir keine Freiheit, sondern der gibt dir wirklich Sachen, die du tun kannst und dann mal schauen, ob du errettet wirst. So. Das ist ein Knecht. Da kannst du auch einen Sklaven dir anschaffen und sagen, ja, dien mir mit allem, was du hast und mal gucken, ob ich dich freilasse. Das sind die Götter, die anbeten. Und deswegen haben wir keine Religion, sondern wir haben wirklich einen lebendigen Glauben. Und unser lebendiger Glaube schenkt uns den Geist der Sohnschaft. Oder wenn wir jetzt hier Sohnschaft auch übertragen auf die Frauen, Töchterschaft. Wir sollen nicht Sklaven oder Diener sein, wir sollen Kinder Gottes sein, Söhne und Töchter. Und was bedeutet es, Sohn oder Tochter zu sein? Sohn oder Tochter zu sein bedeutet es, dass wir einen Anspruch haben. Genau, das habe ich überlassen. Das können wir noch mal lesen, stimmt. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Du bist in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Gott gibt dir Anteil an seiner Herrlichkeit. Nicht, weil er nicht weil du so toll bist, sondern weil er es so möchte. Es ist sein Wille, nicht deiner. Und der nächste Punkt, das ist jetzt haben wir so schöne, tolle Sachen gehört. Gell? Jetzt geht's weiter, und zwar, es hört ja nicht nur auf, wir sind Erben Gottes. Hört es ja nicht auf in der Bibel. Sondern da steht, wir sind Miterben Christi. Wer weiß, was Christi heißt? Christus, der Gekreuzigte. Du bist Erbe am Kreuz, nicht nur in der Herrlichkeit. Du bist Erbe am Kreuz. Und diese Leiden, die wir hier durchmachen auf Erden, die gehören dazu. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ey, das ist eine Verheißung. Lest ihr das durch, und das ist eine Verheißung. Nicht leide mit, wenn du willst, und dann bekommst du Herrlichkeit, sondern da steht, dazu gehört, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ey, wenn du dir das mal vor Augen führst, die haben Jesus gepriesen damals, als der hier auf seiner Hochzeit war. Aber als er dann gegen Ende, die haben den gehasst. Und genauso wie sie Jesus hassen, werden sie dich hassen. Nicht deinetwegen, sondern weil du Kind Gottes bist. Weil du einer Familie angehörst, die der Teufel auf dieser Welt nicht will. Die Mächte dieser Welt nicht wollen. Und deswegen wirst du gehasst werden. Und deswegen brauchst du dir keine Illusion darüber machen, wenn du Christ wirst, das wird Ponyhof mit jeden Tag Sonnenschein und mir wird es jeden Tag gut gehen. Und es gibt nämlich diese Strömung in christlichen Kreisen. Es nennt sich Hypergrace, die wirklich darauf sagen, irgendwie, du wirst Reichtum haben, du wirst gut gehen, Gott wird dir alle Krankheiten heilen. Und ey, das ist so eine Lüge. Das ist so eine Lüge. Nur weil du Gott angehörst, wirst du leiden, weil Christus gelitten hat. Ja? In einer anderen Bibelstelle steht, wer sind wir? Wir sind nicht größer als der Meister. Ja, und der Meister ist Jesus. Und wenn du nicht größer bist als der Meister, wirst du auch nichts Besseres bekommen als er. Und er hat auf dieser Erde gelitten. Das heißt, du wirst mit ihm leiden. Und die Psalmen, die sind so genial. Wir lesen jetzt mal Psalm 119. Wenn ihr wollt, könnt ihr es mit aufschlagen. Ich habe es auch aus der neuen Genfer Übersetzung. Verse 43 bis 49. Lass meinen Mund nicht verstummen. Hilf mir, die Wahrheit zu sagen. Meine Hoffnung setze ich auf deine gerechte Entscheidung. An dein Gesetz will ich mich beständig halten, für immer und ewig. So werde ich frei meinen Weg gehen können, denn gewissenhaft forsche ich in deinen Ordnungen. Vor Königen will ich reden über das, was du in deinem Wort bezeugst. Und ich werde mich nicht dafür schämen. Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Ja, ich liebe und verehre deine Gebote, und über deine Bestimmungen sinne ich nach. Denk an das Wort, das du an mich, deinen Diener, gerichtet hast. Du hast mich doch darauf meine Hoffnung setzen lassen. Ey, das ist so eine Hingabe für Gott. Vor Königen will ich reden über das, was du in deinem Wort bezeugst, und mich nicht dafür schämen. Überleg mal, wann du das letzte Mal von einem Arbeitskollegen dich geschämt hast oder Angst gehabt hast. Oder vor jemandem, der dir irgendwie, wenn da jemand steht und sagt, irgendwas sagt, was wirklich nicht nach Gottes, also Plan ist, also wenn er was sagt, was gegen die Kirche geht oder gegen deinen Glauben geht. Und wie oft stehen wir in der Situation da, und ich meine jetzt nicht dich, jetzt mit dem Finger auf dich gezeigt, mich selber. Ey, ich habe so oft Schiss, ja, wenn meine Kommilitonen in der Hochschule, wenn die da reden über, der eine hat, wir haben da so einen, der ist total so richtig gegen alles, was mit Glauben zu tun hat und so. Und manchmal gibt das so Seitendämpfer, so irgendwie, die Kirche hält den Fortschritt auf, und Menschen, die wirklich daran bestrebt sind, intelligenter zu werden und Wissen zu erlangen, können nicht gleichzeitig glauben und das tun. Und so ein Blödsinn. Und manchmal sitze ich in der Vorlesung und mache mich so klein mit Hut und denke mir, guck mich bloß nicht an, die wissen, dass ich Christ bin. Das ist ja schon... Manche Christen, die offenbaren sich gar nicht als Christen in ihrer Umgebung, weil sie wissen, dass sie dann sonst verspottet werden. Ja? Und jetzt, es ist bei mir so. Ich habe so Schiss manchmal, da was zu sagen. Und ich merke, wie der Heilige Geist in mir drängt. Sag jetzt was. Sag jetzt was. Steh für Gott ein. Schäm dich nicht für das, was du glaubst. Und ich bin Mensch und ich habe manchmal so Angst. Und ich wünsche mir das in meinem Leben. Wenn das in meinem Leben zutrifft, dann ey, Halleluja, dann preise ich Gott so. Ich glaube, das ist eine Freiheit. Vor Königen will ich reden über das. So ruf mal Merkel an und sag ihr, hey, hör zu. Ja? Misch dich in der Regierung ein und sag, hör zu, Gott hat es so und so vorgesehen. Wie oft halten wir den Mund, wo wir eigentlich reden sollten? Bei den Nachbarn, bei unseren Freunden, bei der Arbeit. Und ich glaube, dieser Psalm kann uns ermutigen, dass wir nicht verzagen, sondern wirklich Mut fassen. Ich werde mich nicht dafür schämen. Und einfach nur, dass ihr wisst, so wo wir ungefähr stehen in diesen Versen. Wir sind jetzt schon also relativ weit, wir sind schon fast am Ende. Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Wir werden leiden. Wir werden verspottet, wir werden verfolgt werden, wir werden vielleicht gehasst werden von Menschen. Ich habe eine Freundin, die hat nach und nach den Kontakt mit mir abgebrochen, weil sie gesagt hat, ja, du willst ja nicht jedes Wochenende feiern und saufen gehen. Ich habe Leute, die wollen nichts mit mir zu tun haben oder tun mich so ab, so, ach, die ist ja ist ein bisschen doof. Die hat so hinterweltliche Ansichten und so. Und es ist okay. Es ist okay. Warum? Weil die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden. Weil diese Herrlichkeit, von der wir am Anfang gesprochen haben, viel größer ist. Wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar macht und an der uns teilhaben lassen wird, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und das darfst du als Verheißung für dich annehmen. Das ist so. Wenn du, natürlich wirst du leiden, aber ey, das, was jetzt passiert hier auf Erden, diese Leiden, die du durchleben wirst und wo, ja, das hat kein Gewicht im Gegensatz zu dieser Herrlichkeit. Und Kinder Gottes zu sein, bedeutet nicht einfach nur zu leben und zu sagen, ja, ich glaube. Das reicht nicht. Verantwortung übernehmen für das, was du glaubst. Und das ist jetzt schon eigentlich der letzte Punkt. Wie können wir das schaffen? Wie kannst du Jesus in der Welt bezeugen, wenn du ein Mensch bist und schwach bist und nicht besser bist als jeder andere Mensch? Und das ist die Antwort. Der Heilige Geist. Das ist die Antwort. Und er ist der erste Teil unseres Erbes. Der erste Teil, der sichtbar macht, der schon so langsam so an der Herrlichkeit Gottes ankratzt. Wenn wir diese Atmosphäre heute gespürt haben vom Heiligen Geist, das ist der erste Teil. Das ist nur ein Kratzen an der Oberfläche. Und jetzt überleg dir, was für eine Herrlichkeit bei Gott auf dich wartet. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Diese Erlösung des Körpers, das ist erst der zweite Teil. Das kommt noch. Das bekommen wir noch. Das hat Gott uns zugesichert. Aber den ersten Teil haben wir schon bekommen. Und dieser Heilige Geist, das ist nicht einfach so ein Mini-Heiliger Geist. Ich habe schon in vielen Predigten hört man das immer wieder. Das ist ein Heiliger Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Kranke heilen kann. Der keine Grenzen kennt. Das ist Gottes Geist. Und deswegen brauchen wir keine Angst haben. Und wenn du Angst hast, und das mache ich auch, wenn ich Angst habe, ich bete dafür, dass ich Mut bekomme. Ich bete dafür, dass ich nicht irgendwie nur so ein verweichlichter Christ werde, der zu allem Ja und Amen sagt, nur weil die Welt es mir so vorgibt, damit ich ja nicht auffalle, sondern ich bete dafür, dass ich anecke. Ich möchte Mitleid mit Christus, weil ich dann weiß, welche Herrlichkeit mich im Himmel erwartet. Und Gott möchte dich heute Morgen herausfordern. Ich glaube, das ist schon sehr herausfordernd. Lass dich von deinem Heiligen Geist füllen. Es bringt nichts, wenn du jetzt sagst, ja, ich gehe jetzt los und ich krempel die Welt um und keine Ahnung, wartet jetzt auf mich, ich komme. Ja? Das bringt gar nichts. Du kannst es nicht leisten. Das musst du dir immer klar machen. Ich kann hier vorne keine Predigt halten. Ich kann vorne keinen Lobpreis machen. Ich kann singen, ich kann sprechen. Aber das, wo der Heilige Geist durchwirkt, beim Sprechen oder beim Singen, das kann nur Gott leisten. Und deswegen brauchen wir zuerst Gott. Deswegen lass dich zuerst vom Heiligen Geist füllen. Und wenn du heute Morgen merkst, irgendwie, ey, ich brauche irgendwie wieder so Füllung vom Heiligen Geist. Ich möchte wirklich so voll sein, dass das so, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, so überschwappt. Ich kann gar nicht anders, wie von Gott zu erzählen. Ja, ich kann mich gar nicht schämen, weil ich mich darüber keine Gedanken mache, weil ich so voll bin mit Gottes Geist. Wenn du das noch nicht hast oder wieder verloren hast, oder ja, weil wir müssen uns stetig füllen lassen, dann bete heute Morgen an deinem Platz, wir werden gleich zusammen beten, bete dafür. Bitte Gott darum. Lass dich von ihm verändern. Du bist irgendwann Christ geworden, du hast dich vielleicht irgendwann verändert, ja, aber wenn du jetzt an so einem Punkt stehst, wo du sagst, irgendwie, ja, es ist halt der gleiche Alltagstrott, es ist Alltag eingekehrt, dann gib dich nicht damit zufrieden. Das will Gott gar nicht für dich, Alltag, sondern er will was Geniales mit dir machen. Ja, und brich aus diesem Alltagstrott raus. Lebe deinen Glauben kompromisslos. Das heißt nicht, dass du die Leute links und rechts stehen lassen musst und denen irgendwie einen von Latz knallen musst. Das stimmt so nicht, weil bei Gott, die Liebe ist das Größte. Ja, und du sollst den Leuten mit Liebe begegnen. So werden sie, so wie wir uns in Liebe miteinander verhalten, so werden sie die Leute von außen sehen, ob wir Christen sind oder nicht. Und nur wenn du mit Liebe begegnest, kannst du den Menschen wirklich das bringen, was Gott ihnen sagen will. Ja, nicht mit Anklage, du machst alles falsch. Stimmt nicht, wir machen alle alles falsch. Nur durch Gott sind wir jemand, nicht durch uns selbst. Deswegen lebe deinen Glauben kompromisslos. Mach keine Kompromisse mit der Welt. Sag nicht, okay, ja, ich weiß zwar, dass in jedem Menschen eigentlich nichts Gutes steckt, ja, aber ich weiß zwar, dass ich mich nicht rächen soll, aber das tut gerade so gut. Mach keine Kompromisse mit dem Teufel, mit der Welt. Und bezeuge Gott in der Welt durch deine Worte und durch deine Taten. Und ich glaube, wenn wir das annehmen, dann verstehen wir, was es bedeutet, Kinder Gottes zu sein. Das heißt nicht nur einfach da zu sein, sondern dieses Erbe, das wir von Gott bekommen haben, dieses Erbe anzunehmen. Und das Erbe bedeutet, mit ihm zu leiden. Und du leidest nicht mit ihm, wenn du deinen Mund hältst, sondern aufzustehen und wirklich zu sagen, hey, ich habe einen gewaltigen Gott und ich habe kein Problem damit, dass mein Gott durch mich wirken kann. Ich schäme mich nicht dafür. Ich trete vor Könige und spreche das aus, was in der Bibel steht. Und ich möchte uns einfach heute Morgen jetzt ermutigen. Und so wie du jetzt an deinem Platz bist, guck jetzt einfach, was da bei dir, wo vielleicht Gott einfach an dir arbeiten möchte. Und weiß es nicht so von dir ab, so ja, das ist alles nicht so für mich. Sondern ich glaube, dass wir die Perfektion noch lange nicht erreicht haben. Und jeder von uns hat irgendeinen Punkt, den er Gott abgeben kann. Und lass uns einfach gemeinsam beten und das Gott wirklich abgeben und den Heiligen Geist um Führung und Leitung bitten. Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen. Du siehst mich, du siehst jeden, der hier ist. Und wir bringen dir demütig alles vor deinen Thron, was uns von dir trennt, was uns hemmt irgendwie. Die Erbschaft, die du uns gegeben hast, anzunehmen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Wir wollen keine Christen sein, die tatenlos sind. Christen, die irgendwie zurückstecken oder sich verdrängen lassen von der Welt und von den Mächten auf dieser Welt. Sondern wir haben einen Heiligen Geist bekommen, der stärker ist als alles andere, Herr. Und mach uns das neu bewusst. Füll uns neu mit deinem Heiligen Geist. Gib uns neu eine Ausrichtung, Herr. Gib uns neu Mut und wirklich diesen Willen, mit dir voranzugehen, Herr. Lass dieses Feuer in uns brennen, Herr. Halleluja, du kannst es allein möglich machen. Durch uns kann nichts passieren, Herr. Mach uns bewusst, dass wir deine Kinder sind und alles, was wir brauchen, kommt von dir, Herr. Hilf uns da, wo wir schwach sind, und werde du in unseren Schwächen stark, Herr. Lass uns nichts zurückhalten, sondern lass uns wirklich vollkommen auf dich ausrichten. Und du bist Gott und du bist herrlich und dein Name sei erhöht und du seist gepriesen, Herr. Halleluja. Amen.